toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Das ist die erste öffentliche Veranstaltung von der Regionalgruppe System Change nach Climate Change. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Die Gruppe hat sich Ende Juni gegründet und wir treffen uns seither circa im 2 Wochen Abstand und haben uns jetzt vorgenommen, einmal diese Veranstaltung zu machen. Die Veranstaltung hat eigentlich 2 Ziele. Das eine ist, dass vom 29. September bis 2. Oktober das erste österreichische Klimacamp stattfinden wird. Und wir als System Change No Climate Change Regionalgruppe dort gerne hinfahren möchten. Und wer auch bei uns nicht dabei ist oder wie auch immer mitfahren möchte, mit Leuten gemeinsam fahren möchte, kann sich auch an uns wenden. Und unser Ziel ist halt, dass möglichst viele Leute aus Salzburg auch gemeinsam dorthin fahren werden. Und das andere, was aber auch mit dem Klimacamp zusammenhängt, ist eben eine Infoveranstaltung über den Flugverkehr. Also die Veranstaltung heißt ja auch Fliegen schlecht und billig. Und ich glaube, das ist nicht so ein ganz leichtes Thema, weil jeder von uns in irgendeiner Situation gerne mal fliegt oder vielleicht auch nicht gern, aber es dann doch als beste Option sieht, weil es unglaublich billig und praktisch ist. Aber es gibt halt, wenn man sich genau mit dem Thema beschäftigt, viele Gründe, warum das auch so ist, weil der Flugverkehr zum Beispiel sehr stark öffentlich subventioniert wird, weil auf Kerosin keine Steuer ist, weil auf Flugtickets keine Mehrwertsteuer ist. Also allein dadurch, dass es keine Kerosinsteuer gibt, entgeht Österreich pro Jahr mehr als 300 Millionen Euro, nur so von der Größenordnung einmal. Und unserer Meinung ist, dieses Geld wäre viel besser in Ausbau von Bahnverkehr oder was auch immer investiert. Auf jeden Fall nicht in Flugverkehr, weil Flugverkehr ist eine boomende Branche und Klimakiller. Ihr wisst, dass da sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Aber wir haben 2 Referentinnen da, die das ganz genau euch erklären werden. Zum einen die Magdalena Heuwisser aus Wien. Sie ist von System Change for Climate Change Österreich. Und wir beginnen mit einer Präsentation und Günter Oblasser aus Salzburg vom Anrainer Schutzverband Airport Salzburg, Obmann, ist auch da und wird einfach zur Situation vom Regionalflughafen Salzburg auch was berichten und wir können dann noch an alle noch weiter diskutieren. Und dann würde ich der Magdalena das Wort übergeben.
Danke für die Einladung, freut mich, dass ich hier sein kann bei der eigentlich 2. Veranstaltung von euch, kann man ja sagen. Die Auftaktveranstaltung von der Regionalgruppengründung war ja auch schon öffentlich, war ja auch dabei. Ihr hört, ich bin eigentlich nicht aus Wien, ich bin aus Freilassing. Deswegen freut es mich umso mehr, dass da jetzt eine Regionalgruppe entstanden ist. Ihr habt jetzt eine Präsentation vorbereitet zum Thema generell Flugverkehr, Klimawandel und Systemwandel, also um unseren Namen, unser Motto irgendwie damit reinzubringen. Wir finden, dass das Thema Flugverkehr das sehr gut darstellt, diese ganze Ungerechtigkeit und die ökologische Unnachhaltigkeit, die unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise so repräsentiert und dass das eigentlich ein ganz guter Ansatzpunkt ist, wo man einerseits konkret dafür kämpfen kann, dass Flugverkehr reduziert wird. Jetzt nicht unbedingt nur über individuelle Konsumentscheidungen, dass man jetzt sagt, man fliegt weniger, sondern vor allem durch die Veränderungen von Rahmenbedingungen, die du ja eh schon angesprochen hast. Und gleichzeitig, dass man eben über dieses Thema Flugverkehr das größere Thema System Change und Climate Change auch ganz gut ansprechen kann und dadurch vielleicht so ein bisschen Bewusstseinsveränderung herbeiführen kann bei mehr Leuten. Und irgendwann sind dann eh einige Leute da, aber vielleicht ist es schon so ein bisschen der engere Kreis, Die Idee ist, dass ihr die Präsentation natürlich weiterverwenden könnt, verändern könnt und mit ihr weiterarbeiten könnt, dass weitere Workshops folgen können und so weiter. Also ihr könnt es euch auch aus diesem Blickwinkel anschauen, wie kann ich mit der weiterarbeiten zum Beispiel. Gut, ihr habt, schätze ich mal, vielleicht schon mal irgendwann euren individuellen ökologischen Fußabdruck versucht zu berechnen. Habt es dann vielleicht eingegeben, ja, ich habe kein Auto, super, super. Ich ernähre mich vielleicht regional, saisonal, vegan. Und dann klickt man nur an, dass man schon ein paar große Flugreisen gemacht hat und dann auf einmal gehen die CO2-Werte dramatisch nach oben und man merkt, dass man, wenn alle so leben würden, schon längst 2 oder 3 Erden bräuchte. Und dass der Klimawandel schon so weit vorangeschritten wäre, dass diese 3 Erden eh schon immer belebbar wären. Warum ist es zum Glück noch nicht so weit? Weil eben nur ein geringer Teil der Menschheit überhaupt fliegt und unsere Art der Lebensweise überhaupt hat. Also rund 10% der Weltbevölkerung ist für 80% der motorisierten Passagierkilometer verantwortlich. Und der Großteil der Bevölkerung reist fast gar nicht oder ist noch nie geflogen. GrünwählerInnen fliegen übrigens am allermeisten, gerade in Österreich und Deutschland. Das ist irgendwie spannend. Das sind halt auch oft eher so, gehören zur Mitteloberschicht. Das sind eigentlich bewusste KonsumentInnen, aber bei dem Thema da nicht unbedingt. Und wenn man sich die Verteilung der 150 größten Flughäfen weltweit anschaut, dann liegen die allermeisten in den USA und in der EU, ein paar in China. Und das sieht man, das ist eine sehr ungleiche und ungerechte Art der Fortbewegung eigentlich. Also man kann auch sagen, unsere vorherrschende Mobilitätsform ist imperial. Also sie ist so gestaltet, dass sie nicht verallgemeinert werden könnte. Hauptsächlich aus Umweltgründen könnten nicht alle so leben wie wir. Und diese Form der Mobilität beruht darauf, dass diejenigen, die sich eben so schnell fortbewegen und jederzeit überall hinfliegen können, das auf Kosten anderer tun. Wir beuten die Weltressourcen übermäßig aus, beanspruchen einen viel zu großen Teil des globalen CO2-Budgets, das uns noch bleibt, wenn die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzt werden soll. Ungerechterweise sind die Auswirkungen des dadurch verursachten Klimawandels auch wieder so verteilt, dass genau diejenigen, die am wenigsten fliegen, die meisten Probleme haben jetzt schon mit Klimawandel. Also die Dürren, die Umweltkatastrophen, die Überschwemmungen sind vor allem in den Regionen am stärksten, die in der Vergangenheit am wenigsten Treibhausgase ausgestoßen haben. Und darum setzen wir uns eben für Klimagerechtigkeit ein. Das heißt letztendlich, dass die Klimawandelverursacher am stärksten zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Und auch, dass die Klimaschutzprojekte nicht wieder auf Kosten von anderen Gesellschaften ausgetragen werden, auf deren Rücken ausgetragen werden sollen. Dazu kommen wir dann später noch. Also das ist so, warum wir uns auch nennen Bewegung für Klimagerechtigkeit. Und das sieht man im Flugverkehr eben auch ganz stark. Wir sagen daher, es wäre jetzt höchste Zeit, wenigstens hier im globalen Norden den Flugverkehr wirklich zu reduzieren, wo irgendwie möglich. Und es ist an ganz vielen Stellen möglich. Zum Beispiel erstens könnte man die Kurzstreckenflüge durch Zugverkehr ersetzen und die Mittelstreckenflüge eigentlich auch. Wenn man sich da die Statistik ansieht, dann sind 5% der aus Österreich abgehenden Flüge innerösterreichische Flüge, also Linz, Wien, Salzburg, Wien etc. Und 48% der aus Österreich abgehenden Flüge bleiben innerhalb von Europa. Also das wären eigentlich extrem viele Flüge, die man wirklich durch Zugverkehr ersetzen könnte. Kurzstreckenflüge sind außerdem übermäßig umweltmäßig klimaschädlich, weil das meiste Kerosin beim Start und bei der Landung verbraucht wird. Flugzeuge verursachen pro Personenkilometer ungefähr 15 Mal so viele Treibhausgase wie die Bahn. Da ist auch eine ganz gute, ein gutes Beispiel vom VCÖ, vom Verkehrsclub Österreich. Wir haben da ganz gute Broschüren erstellt dazu und schauen Sie eben diese Strecke Wien-Venedig an. Und wenn man sich das im letzten Teil anschaut, dann sieht man, wie viel CO2 mehr das Flugzeug ausstößt. Und zu dem CO2 kommen dann noch ganz viele andere klimaschädliche Gase dazu und Rußpartikel und die Zirruswolken, die dazu wieder durchgebildet werden, sind auch nochmal klimaerwärmend. Also man könnte das eigentlich nochmal potenzieren durch, da ist man sich nicht ganz sicher, mindestens ungefähr zwei. Das heißt, die Klimaschädlichkeit ist nochmal extrem viel höher. Das ist nicht, eben nicht nur das CO2.
Darf ich kurz unterbrechen? Nur weil ich mich eingelesen habe und gefragt habe, was Kurzstreckenzüge, Flüge sind. Und das gilt bis 900 Kilometer, gilt so der Begriff Kurzstreckenflug.
Danke. Ja, weitere Lösungsvorschläge wären zum Beispiel Geschäftsreisen vermehrt durch Videokonferenzen zu ersetzen. Immer gut zu überlegen, muss jetzt wirklich irgendwie da weit weg in Urlaub fliegen oder ist vielleicht diese Kletterwand in Thailand nicht unbedingt so viel spannender als die Kletterwand irgendwie in Italien, keine Ahnung. Das Wichtigste ist eigentlich eben das Kerosin zu besteuern, das hast du ja schon genannt. Das ist nicht nur in Österreich, sondern weltweit so, dass Kerosin nicht besteuert wird. Der einzige fossile Treibstoff, der nicht besteuert wird. Und dass natürlich dann deswegen Flüge viel billiger sind als Zugfahrten, liegt daran, dass dieser Flugsektor eben künstlich bevorzugt wird. Und wenn man dann noch die Kosten, die der Flugverkehr verursacht, also Gesundheitsschäden, Umweltschäden, Klimawandel mit einberechnen würde und könnte, ich sage könnte, weil man kann nicht Gesundheitsschäden und Umweltschäden wirklich in Geld messen. Das wird teilweise versucht, aber ich finde, das ist eigentlich eine gefährliche Richtung. Aber trotzdem, also letztendlich ist es extrem teuer, dieser Flugverkehr. Also er kommt der Gesellschaft extrem teuer. Dann als nächsten Punkt ist natürlich das Thema Gütertransport, also immer mehr Güter werden über Flugverkehr, über Flugzeuge transportiert. Das heißt, das könnte man eigentlich auch reduzieren, das wieder mehr auf umweltverträglichere Transportformen verlagern und vor allem natürlich diesen globalen, globalisierten Handel wieder reduzieren und vermehrt regionale Wirtschaftssysteme fördern. Leider ist es aber genau andersrum. In Österreich ist der Transportsektor mit einem Anteil von 28% der größte Verursacher von Treibhausgasen. Laut dem Verkehrsbund Österreich, Verkehrsclub Österreich, müssten die Emissionen im Verkehrssektor im Vergleich zu 2013 um 76% verringert werden, um die vereinbarten Klimaziele fürs Jahr 2050 zu erreichen. Und stattdessen fließen in Österreich jährlich 4,7 Milliarden Euro Förderungen in umweltschädliche Bereiche und etwa die Hälfte davon in den Verkehrssektor. Ungefähr 500 Millionen werden im Flugsektor geschenkt. Und nicht nur, weil das Kerosin nicht besteuert wird, die Flughäfen müssen auch keine Grundsteuer zahlen, Flugzeug- und Flughafenausbau werden subventioniert, das Thema Mehrwertsteuer hast du auch schon genannt. Genau, auch Autoverkehr wird verstärkt gefördert, es gibt neue Autobahnprojekte, Westring in Linz ist vielleicht bekannt oder Lobau, Autobahn in Wien oder hier das Thema mit der Garage, wo ihr vielleicht was dazu machen wollt, glaube ich. Also da sieht man, dem Auto wird eigentlich immer mehr Raum eingeräumt, statt dass man endlich mal in Richtung sozial-ökologische Mobilität sich umorientiert. In Wien beschäftigen wir uns eben vor allem mit diesem Ausbau des Flughafens Wien-Schwechat. Da würde ich jetzt ganz kurz ein paar Sachen dazu sagen. Also Wien-Schwechat hat...
Kann ich kurz was sagen?
Ja,
ich glaube, die letzten Zahlen vom Verkehrsclub Österreich waren, dass in Österreich pro Jahr ca. 26 Millionen Fluggäste hat und davon entfallen 80% auf Wien-Schwechat. Mhm. Insgesamt gibt es 6 Flughäfen, aber den Löwenanteil macht eben Wien aus.
Mhm. Genau, das ist das Flughafen, glaube ich. Aber dann natürlich sehr, sehr viel weniger groß als Schwechat. Genau. Man sieht es da vielleicht ein bisschen, das da ist die erste Flugpiste in Wien-Schwechat, das ist die zweite und das ist das ganze Riesenprojekt, was dem Flughafen bevorsteht. Hoffentlich nicht. Eigentlich hat Wien genug Flugkapazitäten, aber Wien will unbedingt ausbauen, will unbedingt im Wettbewerb, im Wettbewerbssystem von Europa mitmachen und da bauen gerade ganz viele Flughäfen in Europa aus, das heißt in Frankfurt, in München, in Budapest etc. wird überall versucht, die Transitpassagiere anzulocken und eben so Drehkreuz, also die Flughäfen wollen vermehrt diese Drehkreuzfunktion haben oder Hubfunktion. Und das will Wien eben auch und meint, sie brauchen dazu eine dritte Piste. Wenn man sich jetzt diese Richtung anschaut von der dritten Piste, ist es genauso, dass die über die Ballungszentren von Wien führt. Während die zweite Piste, die blaue, eben so gerichtet ist, dass eigentlich die Flüge relativ, also über die weniger besiedelten Gebiete geleitet werden. Und deswegen gab es von Anfang an sehr viel Unmut bei den Betroffenen von Fluglärm in Wien. Also Schwechat ist eh schon sehr, 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 sehr nah an der Stadt oder ist so, die Stadt ist so ein bisschen in den Flughafen reingewachsen auch. Und wenn jetzt eine dritte Flugbahn gebaut wird und dann der Flugwachstum, der prognostiziert wird vom Flughafen, der wird dann letztendlich dazu führen, dass zum Beispiel in Liesing dreimal so viele Überflüge wären als jetzt und auch in vielen anderen Bezirken, in Favoriten Hietzing, Penzing, Simmering und im Wienerwald wird es deutlich lauter werden. Und dazu kommt, dass Wien kein Nachtflugverbot hat, während es viele andere Flughäfen schon haben. Mehrere Landwirte sehen auch ihre Ackerflächen bedroht, da mussten die schon verkaufen. Insgesamt sind 760 Hektar Land, ungefähr 760 Hektar Land betroffen, darunter eben Ackerflächen, aber auch Wald und biodiversitätsreichere Gebiete, mit auch, wo auch vielleicht wahrscheinlich dann Tiere betroffen werden, die vom Aussterben bedroht sind, wie Ziesel und Trappe. Außerdem ist das Projekt ökonomisch wenig sinnvoll. Die Finanzierungskosten liegen nach Schätzungen zwischen 1 und 3 Milliarden Euro. Und selbst unter Idealannahmen, also Idealannahmen in Anführungszeichen, also starkem Flugwachstum, ist da ein großes Fragezeichen hinter der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. Das ist aber jetzt nicht unser Hauptkritikpunkt. Weil selbst wenn nach unserem aktuellen ökonomischen Standard das Projekt wirtschaftlich wäre, dann wären wir trotzdem dagegen, nämlich vor allem aus den ökologischen und Klimagründen. Weil unserer Meinung nach ist es einfach heutzutage nicht mehr drin, noch Infrastruktur zu bauen, die dieses Business-as-usual-Modell weiter vorantreibt, also die eine auf fossilen Brennstoffen beruhende und treibhausgasintensive Art der Mobilität für die kommenden Jahrzehnte festschreibt und sozusagen einzementiert. Vor allem, wo wir ja eben gerade im globalen Norden den Flugverkehr dramatisch senken müssten. Am Flughafen Wien würde eine dritte Piste laut der Flughafenprognosen zum erwarteten Flugwachstum den 2- bis 3-fachen Anstieg der CO2-Emissionen verursachen. Also extrem, extrem viel mehr. Also ganz schwächert würde dann 2- bis 3-mal so viele Emissionen eigentlich ausstoßen. Und wenn man da jetzt nicht nur CO2 mit sich anschaut, sondern eben auch die ganzen anderen klimaschädlichen Auswirkungen, dann kommt man auf ungefähr 10 Millionen Tonnen klimawirksame Emissionen pro Jahr. Das ist, um einen Vergleich zu haben, der ganze österreichische Straßenverkehr produziert heutzutage derzeit 22 Millionen Tonnen im Jahr. Also und 10 Millionen Tonnen wäre dann in Zukunft allein schwächert.
Und ich glaube, Österreich produziert zurzeit 70 Millionen Tonnen CO2 im Jahr.
Insgesamt.
Insgesamt.
Genau, also wie gesagt, Verkehr ist der größte klimaschädliche Sektor in Österreich. Warum wir dann auch in Österreich gesagt haben, mit System Change und Climate Change, wir wollen uns eben auf dieses Verkehrsthema fokussieren, während in Deutschland zum Beispiel, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass in Deutschland das Thema vor allem Kohle ist, gerade in der Klimagerechtigkeitsbewegung, also mit den ganzen Klimacamps und den Großaktionen, die drehen sich um den Kohleabbau und die Kohleverstromung. Und da das in Österreich jetzt weniger der Fall ist, haben wir gesagt, wir konzentrieren uns vor allem jetzt auf das Thema Verkehr und eben Infrastruktur, die also auf fossilen Brennstoffen beruhende Infrastruktur. Und haben uns deswegen mit den schon bestehenden Bürgerinitiativen zusammengetan, die vor allem aus Fluglärmgründen gegen die dritte Piste kämpfen und das hauptsächlich auf der juristischen Ebene. Aber da das Projekt politisch gewollt ist, sieht es leider so aus, als würde keines der triftigen Argumente, die in der Umweltverträglichkeitsprüfung gegen den Ausbau vorgebracht wurden, wirken. Die erste UVP fiel sogar positiv aus, obwohl die Treibhausgasemissionen von den Flügen überhaupt gar nicht einberechnet worden sind. Also ja, das ist eigentlich kein Wunder, weil nämlich 20% des Flughafens oder der Flughafen Wien Aktiengesellschaft dem Land Niederösterreich gehören. Und das Land Niederösterreich war auch die erste Instanz in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das heißt, sie haben sich letztendlich das Projekt selber genehmigt. Es gab dann, das sind die anderen Anteilhaber, also 20% Stadt Wien, fast 40% inzwischen gehört der Tochterfirma eines australischen Pensionsfonds. Da sieht man auch das Thema Finanzialisierung und irgendwie globalisierter Finanzmarkt, das ist irgendwie recht spannend. Und genau, der Rest eine Mitarbeiterstiftung und Streubesitz. Ja, wie ist es denn weitergegangen? Also gegen die erste Umweltverträglichkeitsprüfung wurden viele Beschwerden und Gutachten, Gegengutachten eingebracht. Und der Bescheid der zweiten Instanz der OVP wird jetzt eigentlich jederzeit erwartet, also noch für 2016 wird es eigentlich erwartet. Und dann kann es eigentlich jederzeit losgehen. Also selbst wenn dann nochmal Beschwerden kommen und noch eine dritte Instanz folgt, ist das nicht mehr aufschiebend. Ja, und unsere Strategie war jetzt sozusagen zu dieser juristischen Widerstandsebene noch wirklich den politischen Druck dazuzunehmen. Das können die Bürgerinitiativen nicht wirklich, das sind vor allem ältere Leute, das sind nicht viele Menschen und die haben sich total gefreut, dass wir als junge Aktivistinnengruppe dazugekommen sind und da eben jetzt auch Aktionen planen. Und eine Sache war sozusagen, dass wir über ein Positionspapier und eine Petition versuchen, so ein bisschen einerseits die Zivilgesellschaft in Wien und in Österreich zu sensibilisieren, dass das überhaupt diese dritte Piste gebaut werden soll, weil das wissen immer noch ganz viele nicht. Und dann diesen Widerstand in der Zivilgesellschaft stärker werden zu lassen und auch aufzuzeigen. Das heißt, wir sammeln gerade ganz viele Einzelunterschriften und vor allem aber auch Unterschriften von Vereinen und Organisationen, Initiativen. Das heißt, auch wenn ihr irgendwo beim Verein mit dabei seid, dann ist es toll, wenn ihr das unterschreibt, selbst wenn der jetzt nicht konkret irgendwas mit dem Thema Flughafen oder Klima zu tun hat. Dann planen wir am 1. Oktober am Samstag eine große Aktion. Das heißt, wir fahren vom Karlsplatz, vom Zentrum Wien mit einer großen Fahrraddemo zum Flughafen. Und zwar, wenn es uns von der Polizei noch genehmigt wird, dann über die Autobahn. Und machen dann dort noch eine Kundgebung am Flughafen, kleinere Flashmobs. Genau, und haben uns heute sehr gefreut darüber, dass am 2. Oktober doch nicht die Bundespräsidentenwahl sein wird, weil uns das nämlich die ganze Show gestohlen hätte. Jetzt hoffen wir, dass wir doch noch in die Medien kommen. Genau, und drumherum organisieren wir das erste Klimacamp in Österreich. Klimacamps sind, haben sich eigentlich in Deutschland und in ein paar anderen Ländern jetzt schon seit ein paar Jahren etabliert und auch haben sich einfach als sehr, sehr sinnvoll gezeigt, um als Anlaufstelle für junge Leute, für ältere Leute, die einfach interessiert sind an einem Thema und da mal reinkommen können, sich bei inhaltlichen Workshops informieren können, aber auch Aktionstrainings mitmachen können. Und dann steht eben normalerweise eine große Aktion im Zentrum davon, die man dann auch mit vorbereiten und nachbereiten kann. Und das haben wir gedacht, das wollen wir mal nach Österreich bringen und auch so ein bisschen den Aktionismus oder überhaupt das Organisieren von Aktionen, um politischen Druck zu erzeugen, ein bisschen mehr bei uns auch zu etablieren. Genau, aber falls ihr dann genauere Fragen habt zum Aktionstag und zum Klimacamp, das können wir dann danach machen. Jetzt würde ich noch ganz kurz auf ein anderes oder nochmal kurz diese globale Perspektive aufmachen. Der Aktionstag ist nämlich nicht der einzige, der stattfinden wird in Wien, sondern wir haben das angestoßen, dass wir eine globale Aktionswoche machen, dass also an vielen Flughafen weltweit gleichzeitig Aktionen stattfinden. Und das hat auch sehr gut geklappt. Also es findet in Notre-Dame-de-Lande in Frankreich, das ist ein sehr, sehr bekanntes Flughafenwiderstands, eine sehr bekannte Zone, wo seit Jahren ganz viele junge Leute das Land besetzen, was vom Flughafen bedroht ist, mit den Landwirten zusammen und der lokalen Bevölkerung teilweise. Und da Landwirtschaft betreiben und das so eine Experimentierzone auch geworden ist für linke Projekte. Die sind dabei, dann in London wird gleichzeitig mit uns am 1. Oktober auch eine Radtour und Flashmobs organisiert. Dann in Mexiko-Stadt und in Istanbul und in Australien und hoffentlich noch in weiteren Städten finden auch Aktionen statt. Und das wollen wir auch gemeinsam kommunizieren dann. Und dann haben wir da eine Medienstrategie aufgebaut. Das Ziel ist einfach, uns gegenseitig zu unterstützen, voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und eben aufzuzeigen, dass es nicht so ein lokales Projekt ist, sondern dass diese Thematik einfach global ist, weil eben der Flugverkehr weltweit ganz stark ansteigen soll, also die Passagierzahlen sollen sich bis 2034 verdoppeln und überall werden darum Flughäfen gebaut. In China sind in den letzten 10 Jahren allein 50 Flughäfen gebaut worden. Und es sind weitere hunderte von Projekten geplant weltweit und vor allem eben in Ländern der Peripherie und Schwellenländern. Klar, weil diese weltweite Mittel- und Oberschicht natürlich auch so leben will, wie wir es schon seit Jahrzehnten tun. Das kann man ja jetzt auch nicht unbedingt ihnen verwehren. Wobei es natürlich auch in diesen Ländern ganz oft Widerstand von unten gibt oder von der Unterschicht, die sich das sowieso auch nicht leisten könnte und dann oft die Betroffenen sind von diesen Projekten und überhaupt von diesem Flugverkehr und dem Klimawandel. Die Luftfahrt ist jetzt ungefähr für rund 5% der klimaerwärmenden Aktivitäten verantwortlich von allen Aktivitäten zusammen und da die UN-Luftfahrtorganisation ICAO erwartet allerdings einen 3-7-fachen Anstieg der Emissionen durch Luftfahrt bis 2050. Das heißt, es könnte nochmal prozentual auch massiv anwachsen, vor allem weil ja eigentlich in allen Sektoren gleichzeitig Emissionen reduziert werden sollen. wie gesagt, die Lösungen liegen unserer Meinung nach auf der Hand. Also Einführung von Kerosinsteuer, Förderung von Zugverkehr, ersetzende Kurzstreckenflüge, Reduktion des umweltschädlichen Verkehrs etc. Aber stattdessen ist die Lösung, die ICAO, diese International Civil Aviation Organization, und die Luftfahrtindustrie gerade vorschlägt, das komplette Gegenteil. Der Vorschlag wird jetzt in 3 Wochen erarbeitet oder wurde schon erarbeitet, wird dann dort entschieden, nämlich in der nächsten Konferenz der ICAO von 27. September bis 7. Oktober. Und das ist auch deswegen, warum wir an dem Zeitpunkt überhaupt diese Aktion machen und die globale Aktionswoche, weil letztendlich dort sowas wie das Greenwashing der Flugindustrie entschieden werden wird. Das heißt, sie wollen uns letztendlich weismachen, man könne eine Entkoppelung von Flugwachstum und Ressourcenverbrauch bzw. CO2-Ausstoß erreichen. Also sowas wie nachhaltigen Flugverkehr. Unsere Strategie heißt Carbon Neutral Growth of Aviation, das heißt Flugwachstum CO2-neutral. Wie soll das jetzt erreicht werden? Einerseits durch ein paar Effizienzmaßnahmen. Das ist allerdings nicht viel, also es ist höchstens 2% effizientere Flugzeuge pro Jahr, und die werden auch irgendwann erst gebaut. Also es ist extrem langsam. Natürlich ist es wichtig, dass Flugzeuge effizienter werden, aber es ist sozusagen nicht die Strategie, auf die wir setzen können. Zweitens Einführung von Agrartreibstoffen. Genau, also es ist auch nochmal höchst problematisch, weil das eben zum Konkurrenzkampf zwischen landwirtschaftlichen Flächen und Flächen für Ernährung, Flächen für Biodiversität und Flächen für die Flugzeuge oder für den Treibstoff der Flugzeuge führen wird und zu Landgrabbing, Menschenrechtsverletzungen etc. Trotzdem ist es deren Ziel. Das Wichtigste aber, wie sie es erreichen wollen, ist, so eine Art Ablasshandel zu etablieren, also Emissionshandel über Offsets heißt es. Das heißt, die Flugindustrie darf weiter wachsen und zahlt dafür ein bisschen Geld an Projektbetreiber, die dann vorgeben, Emissionen zu reduzieren. Das schaut dann ungefähr so aus, also das sind jetzt Industrieanlagen und keine Flugzeuge, aber letztendlich kann dann mehr ausgestoßen werden, als sozusagen eigentlich das Klimabudget erlauben würde, indem, weil sie sagen, durch klimaschonende Projekte können dann die Emissionen wieder reduziert werden, damit es so gegengerechnet. Das Zitat ist vielleicht noch ganz spannend. Also die Industrie glaubt, CO2-Kompensationsprojekte sind am schnellsten zu implementieren, am einfachsten zu verwalten und zudem am kosteneffizientesten. Steht in der Broschüre von der Flugindustrie eben drinnen. Also das ist der Grund, warum dieser Mechanismus gewählt wird. Natürlich ist es kosteneffizient, einfach, und das kann natürlich sein. Es ist nur leider überhaupt nicht effektiv. Und viele KritikerInnen zeigen auf, dass dadurch eigentlich dieser Umbau des Mobilitätssystems und auch die Effizienzmaßnahmen verzögert werden, weil es ja billiger ist, sich freizukaufen. Das heißt, dann investiert man lieber nicht in kostspielige Umstrukturierungen oder erst recht natürlich geht es nicht darum, Kerosinsteuer einzuführen, sondern man kann dann billig Offsets kaufen. Ich habe da auch eine Broschüre mitgebracht. Ich zeige es jetzt. Die Broschüre haben wir dieses Jahr erstellt, und die zeigt genau dieses Thema, die Problematik von dieser Green Economy oder auch von dem Emissionshandel und davon, wie immer mehr über marktbasierte Mechanismen versucht wird, den Klimawandel zu bekämpfen, was dann aber ganz, ganz viele negative Auswirkungen hat und einfach ablenkt von realen Lösungen. Also könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ich habe mir auch ich habe meine Diplomarbeit dazu geschrieben zu ein paar Offset-Projekten in Honduras, wo sich indigene Bewegungen gegen diese Projekte eingesetzt haben, weil sie letztendlich zu Landgrabbing geführt haben und ganz viele Menschenrechtsverletzungen damit verbunden waren, also zum Beispiel Wasserkraftprojekte oder Megawindparkprojekte oder auch Red Plus, das ist ein Waldschutzprogramm und das ist wahrscheinlich das, was wo am meisten Offset-Gutschriften gekauft werden. Ups, das zeige ich gleich. Red Plus heißt Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Das wirkt jetzt vielleicht sehr detailliert, aber es ist wirklich, wenn ihr dann das mal jetzt hört, dann fällt euch das vielleicht immer wieder auf. Das ist jetzt echt das ist ein Projekt, was weltweit gerade in fast allen Ländern des globalen Südens umgesetzt wird und wo es jetzt endlich darum geht, den Wald zu berechnen, wie viel CO2 der aufnehmen wird und damit dann die Besitzer des Waldes Gutschriften verkaufen können am Emissionsmarkt sozusagen, weil die Behauptung ist, wenn ich ich schütze den Wald und holze ihn nicht ab und dafür bekomme ich dann Geld gezahlt dafür, dass ich den Wald beschütze. Jetzt ist es aber so, dass der Wald vermutlich auch so geschützt worden wäre oder einfach dastehen geblieben wäre. Also es ist nicht unbedingt so, dass eine Emissionsreduktion dadurch stattfindet. Und natürlich kann man es auch nicht gegenrechnen, weil der Wald muss sowieso geschützt werden. Es ist unabdingbar, wenn wir den Klimawandel verhindern wollen, dass der Wald stehen bleibt. Man kann es nicht gegenrechnen und sagen, dafür darf dann die Flugindustrie weiter wachsen. Ja, und es hat auch schon ganz oft dazu geführt, dass dann eben die lokalen Gemeinden, die indigenen Gemeinden, beschränkten Zugang haben zu dem Wald, zu ihrem natürlichen Lebensraum, weil es dann heißt, nein, dürft ihr kein Holz mehr entnehmen, weil das ist ja berechnet und das muss diese Anzahl von CO2 aufnehmen. Aber dazu könnt ihr dann mehr in der Broschüre auch nachlesen. Wir haben auch eine Homepage gemacht, die ich auch empfehle, falls ihr Lust habt, euch die anzuschauen. Climateneutral.org, das ist eine Fake-Webseite, nachempfunden nach einer echten UN-Offset-Seite. Und die machen wir, also das ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass wir es ein bisschen sarkastisch aufziehen, ein bisschen die Formulierungen übertreiben, damit es einfach deutlich wird, um was es da eigentlich geht. Und dann gibt es auch echte Offset-Projekte. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt oder damit arbeiten wollt, auch für Workshops, bietet sich sehr gut an. Letztendlich es ist ungefähr dieses Prinzip. Weiterfahren wie bisher ist kein Problem. Kaufen Sie sich CO2-frei, wir pflanzen für Sie Bäume. Oder schützen für Sie Bäume. Genau. Wir fordern deswegen eben System Change und Climate Change, also einen sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft, unserer Mobilität und keine falschen Klimalösungen. Und machen deswegen auch mit bei einer globalen Kampagne oder Petition, wo man unterschreiben kann und was dann eben der ICAO auch überreicht wird, wo es darum geht, zu fordern, dass eben keine Klimaschadlösungen da umgesetzt werden. Genau, das wäre jetzt so der ganz große Bogen.
Ja, danke Magdalena. Ich würde sagen, wir machen gleich direkt weiter mit dem Blick auf Salzburg.
Weil mir fehlt eine Information bei den Pflanzen. Ich gerate durch meine Bescheidenheit immer wieder in Diskussionen mit Leuten, die die Sache anders sehen. Und da ist das Totschlagargument immer die Arbeitsplätze. Und da ist überhaupt nichts dabei. Also wenn es die Wahlprojekte sonst ein Siebtel mehr Emissionsausstoß bringt pro Jahr in ganz Österreich, diesen Flächen verschlägt, wenn es jetzt nicht kommt, verlieren die irgendwelche Arbeitsplätze oder gibt es irgendwie auch sowas wie eine Gegenrechnung? Wahrscheinlich passieren so viele Arbeitsplätze und gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen, selbst wenn wir die schaffen, das steht eigentlich überhaupt keine Relation für das, was wir einsetzen. Weil das ist wirklich immer das, was ich höre, so, ja, wir haben gute Wirtschaft, da wir haben Arbeitsplätze, dann haben wir Steuerzahlen und so weiter. Also, das habe ich leider beim Vortrag nirgendwo rauslesen können, um dieses immer wieder gebrachte auch als Totschlagargument für eine Bedingung zu, ja, zu bieten.
Ja, das ist bei der dritten Piste eben auch ein Totschlagargument. Was aber, also die Bürgerinitiativen haben da ein Gutachten erstellen lassen von der TU Wien, glaube ich. Und das zeigt auf, dass die Wirtschaft oder dass die Arbeitsplätze und die Wettbewerbsfähigkeit oder Wirtschaftlichkeit einer Region nicht mit, mit Flughäfen zusammenhängt, sondern dass letztendlich dadurch durch zu einem Flughafen dann natürlich alles andere an Aktivität schrumpft. Das heißt, es gäbe ja auch ganz viele andere Arbeitsmöglichkeiten. Also ich kann nur auf die Studie verweisen, die ist online auf der Seite von der Bürgerinitiative Leasing, die ist sicher sehr spannend. Und generell sagen wir natürlich, okay, es braucht auch eine Veränderung des Wirtschaftssystems und der Arbeitsverhältnisse. Und wir können ja nicht sagen, okay, naja gut, wegen der Arbeitsplätze müssen wir jetzt unser dreckiges Wirtschaftssystem beibehalten, sondern es geht ja darum, dass wir jetzt anfangen, Arbeitsplätze auch zu schaffen in den Bereichen, also dieser Umbau, der braucht ja eigentlich unglaublich viele Arbeitsplätze, ja, dass da Zugverkehr gefördert wird, dass die umweltschädlichen Bereiche abgebaut werden und so weiter, das erfordert ganz viel Arbeit und zusätzlich fordern wir bei System Change for Climate Change, wir haben doch ein umfassendes Positionspapier erarbeitet, eigentlich auch eine Reduktion der Arbeitszeit. Also wenn die Arbeit umverteilt werden würde auf mehr Menschen, dann sieht es auch nochmal anders aus.
Ich möchte gleich noch kurz anschließen. Ich würde trotzdem sagen, ich glaube, da, Herr Günther, dein Vortrag ist relativ knapp, oder?
Ich mache das relativ kurz.
Dass euch die Fragen merkt.
Also ich habe nur einen Satz angesprochen, weil es gerade passt. Was man sich vielleicht auch mal anschauen muss, ist Master für Arbeitsplätze. Ich bin ja gerade probiert, wenn der Ort mit Dumping. Das stößt manchmal zum Nachdenken an.
Ja, danke. Und ich würde da noch was vorlesen, was nämlich zu den Regionalflughäfen speziell überleitet, weil speziell die Regionalflughäfen ist, das sehr umstritten ist, ob die überhaupt wirtschaftlich sind. Die Magdalena hat eh schon gesagt, dass das für uns System Change oder Climate Change jetzt nicht das Hauptargument ist, ob das in einer kapitalistischen Logik wirtschaftlich ist oder nicht, weil das sowieso ein Auslaufmodell ist, aber trotzdem möchte ich das vom Verkehrsclub Österreich kurz vorlesen. Argumentiert werden öffentliche Beihilfen für die Flughäfen mit der Notwendigkeit, den regionalen Wirtschaftsstandort zu fördern. Allerdings gibt es keinen Beweis dafür, dass Regionalflughäfen das Wirtschaftswachstum der jeweiligen Region tatsächlich begünstigen. In der umfassenden Studie zu dieser Thematik konnte kein wahrnehmbarer Zusammenhang nachgewiesen werden. In erster Linie profitieren Billigfluglinien von den Förderungen, da diese primär Regionalflughäfen bedienen und die Betriebsbeihilfen pro Fluggast ausgeschüttet werden. Aktuell sind Billigfluglinien etwa für 45% der EU-internen Flugverkehrs verantwortlich, bringen aber weitaus weniger direkte Jobs als andere Fluglinien. Also das auch nochmal zu der Arbeitsargumentation. Es ist eh sehr oft so, dort wo viel Profit ist und alles billiger wird, dass die Arbeitsplätze nicht gar so qualitativ hochwertig sind. Aber es wäre sicher interessant, sie haben mit Flugpersonal vermehrbar, ich weiß nicht, es gibt ja auch sehr viel Streiks in der Branche. Aber ich würde sagen, merkt euch bitte alle eure Fragen und lasst sie und diskutieren wir nachher. Ich würde gerne bei Herrn Oblasser das Wort übergeben.
Danke, ich versuche es ohne Mikro und habe ein Herz für Raucher. Also wenn wir 2 Minuten Pause machen, also brauchen wir gar nicht so lange. Ich habe jetzt nur versucht, euch einmal bildlich zu zeigen, was so momentan im Luftraum über Salzburg los ist. Das ist ein Programm, das sich jeder auf sein Handy herunterladen kann, heißt Flight Radar 24 und ist ein relativ gutes Instrument, um wirklich nachzuvollziehen, welche Linien und Charterflugzeuge unterwegs sind. Also alle Flugzeuge, die ein automatisches Erkennungssystem haben, und das sind alle größeren, also nicht der kleine Cessna oder sowas, die sind in diesem System auffindbar.
Einfach nur, dass man es in Österreich sieht.
Ja. Also das bewegt sich auch. Ja. Man kann jedes einzelne Flugzeug dann anklicken und weiß, was das für eine Kennung hat. Man kann dann auch seine Route sehen, wo es herkommt, wo es hinfliegt, etc. Das Einzige, was man nicht weiß, ist, wer das fliegt. Aber
der 320.
So. Okay, ich danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich den Anrainerschutzverband Airport Salzburg vorstellen kann. Der Verein existiert seit circa 10 Jahren und seit 3 Jahren leite ich ihn als Obmann. Die letzten 2 Jahre davon waren wahrscheinlich die schwierigsten, die wir hatten. Mit der Regierungsbeteiligung der Grünen wurde im Regierungsprogramm festgelegt, dass bei sensiblen Betrieben, die dem Land oder der Stadt gehören, Bürgerbeiräte eingesetzt werden sollen. Und genau so etwas ist jetzt passiert am Flughafen. Es gibt seit 2 Jahren einen Bürgerbeirat am Flughafen Salzburg, der versucht, die Anrainerbelange und die Belange des Flughafens und die Belange der Flugindustrie unter einen Hut zu bringen und einen Ausgleich zu finden, um die Belastung am Flughafen etwas einzuschränken. Ich bin jetzt schon mal gefragt worden, warum weiß man da so wenig in der Öffentlichkeit? Der Grund ist, man liest in der Zeitung immer wieder, wenn aus Freilassing irgendetwas geschieht, weil dort die Lärmbelastung so hoch ist. Aber man hört kaum etwas aus Salzburg. Das ist einerseits der Grund, weil die Medien nicht sehr schreibfreudig sind, wenn es um Belange geht, die vielleicht im Flughafen nicht so recht sind. Zumindest habe ich den subjektiven Eindruck. Und zum anderen haben wir in diesem Bürgerbeirat ja eigentlich beschlossen, dass wir unsere Lösungen zuerst einmal intern diskutieren und versuchen intern einem Ergebnis zuzuführen. Und deshalb gehen wir nicht an die Öffentlichkeit und diskutieren jede neue Route, die vielleicht sinnvoll wäre oder die wir ablehnen wollen, in der Öffentlichkeit. Bestens. Für alle, die sich mehr für den Anrainerschutzverband interessieren, das ist unsere Webadresse. Wir haben mehrere hundert Mitglieder. Leider ist es wie bei den meisten Bürgerinnenbewegungen so, dass der Altersdurchschnitt relativ hoch ist. Das heißt, man sieht das auch an unserer Webpage. Also wenn man sich die mal ein bisschen zu Gemüte führt, kann man gut erkennen, wer die gemacht hat. Wir wären also sehr froh, wenn es junge, dynamische, internetbegeisterte neue Mitglieder im ASA gäbe, die auch aktiv mitarbeiten, um die Interessen der Salzburger Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. So schaut die erste Seite unserer Homepage aus. Wir haben da unsere Ziele festgelegt. Und wie man wahrscheinlich nicht lesen kann da, aus 5 Meter Entfernung, geht es darum, dass wir die Fluglärm- und Schadstoffbelastungen sowie Gefährdungen durch den innerstädtischen Flugverkehr möglichst vermindern oder verhindern wollen. Was die Schadstoffbelastung betrifft, ist es sehr, sehr schwierig, an einem Flughafen festzustellen, wie hoch diese ist. Ein Flugzeug hat die Eigenheit, dass es sich relativ rasch in die Luft bewegt. Und die meisten Abgase und die meisten Feinstoffpartikeln, also da geht es um Nanopartikel, Stickstoff-Nanopartikel, werden in hohen Luftschichten abgegeben. Man misst neben dem Flughafen kaum eine erhöhte Schadstoffbelastung, die über den normalen Straßenverkehr hinausgeht. Es ist bei ganz, ganz großen Flughäfen ein bisschen anders, aber bei einem Flughafen wie Salzburg mit ungefähr 55.000 Flugbewegungen im Jahr, kann man da keinerlei Veränderung sehen. Und beim Lärm schaut es ähnlich aus. Der Gesetzgeber hat den Lärm, den zumutbaren Lärm für seine Anrainer, für die Anrainer von Verkehrsstrecken festgelegt. Egal ob das Bahn ist, Straßenverkehr oder Flughafen, es gibt einen LEQ und das ist ein gemittelter Schallwert, der über 24 Stunden gerechnet wird und 365 Tage. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn an einem Flughafen ein 18-Stunden-Betrieb ist, so wie das in Salzburg ist, in der Nacht kein Betrieb ist und in einem durchschnittlichen Tag vielleicht 50 Verkehrsmaschinen pro Tag fliegen, das ist eh schon ein stärkerer Tag, dann kommt in diesen Durchschnittswerten fast nichts mehr heraus. Ich sage immer, wenn ich eine Pistole neben deinem Ohr abdrücke und ich mittle das über 365 Tage, kommt null heraus, aber leider hast du keine Trommelfell mehr. Und so arbeitet aber der Gesetzgeber mit uns. Ja? Also die Lärmgrenze von 60 Dezibel gemittelt wird in Salzburg am Flughafen erreicht. Für einige wenige Objekte, die im Taxam Sitzenheim Wals liegen. Und wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie es die Freilassinger gerne hätten, dass mehr Verkehr über den Süden der Stadt abgewickelt wird, wird es dort auch einige hunderte Häuser dann geben, die einen derartigen Lärmteppich haben. In Freilassing, um diesen unzumutbaren Lärm ein bisschen zu relativieren, sind es heute 5 Häuser. Auch nach der deutschen Gesetzgebung. 5 Häuser. Ja.
Das ist lustig, weil ich habe nämlich heute draußen meine Präsentation vorbereitet und da ist mir erst richtig aufgefallen, wie laut das ist.
Also ich würde meine Terrasse empfehlen, weil da kann man sicher dann gar nichts machen.
Zumindest so laut wie der Ventilator
wahrscheinlich. Der ist nicht laut. Aber wirkungsvoll.
Lassen.
Ja, der ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich komme jetzt zum Bürgerinnenbeirat. Der andere Schutzverband ist natürlich in diesem Bürgerbeirat prominent vertreten mit 4 Mitgliedern. Es sind die Fluglinien da drinnen vertreten. Es ist vertreten der Eigentümer. Der glaubt, er ist der Eigentümer. Eigentlich ist er ja der Eigentümervertreter. Der Flughafen gehört zu 80% dem Land Salzburg und zu 20% der Stadt Salzburg, also den Bürgern von Land und Stadt Salzburg. Also die Eigentümervertreter sitzen drinnen in diesem Bürgerbeirat. Es sitzt der Flughafen, das Management des Flughafens drinnen. Es sitzt natürlich auch der Personalvertreter des Flughafens drinnen. Es sitzt die Fluggesellschaften, habe ich schon gesagt, und es ist vor allem auch drinnen die Austro-Control. Das ist diejenige Firma, die dafür zuständig ist, wie Flugzeuge im Nahbereich der Stadt Salzburg fliegen, beziehungsweise in Österreich für den gesamten Flugverkehr, der über unser Staatsgebiet abgewickelt wird. Die Austro-Control ist eine GmbH, eine Tochter des BMF, Bundesministerium für Infrastruktur und Technologie, also des BMFIT. Und das BMFIT hat mangels Know-how sozusagen die ganzen Agenten der Luftraumüberwachung an eine GmbH ausgelagert. Am Tower, alles was unter Fluglotsen bekannt ist, das sind alles Mitarbeiter der ACG, der Austro-Control-Gesellschaft. Und die wirken zumindest maßgeblich mit, wie geflogen wird. Und nachdem es sich in Salzburg um einen innerstädtischen Flughafen handelt, es gibt ganz, ganz wenige Flughäfen, wo die Wohnanlagen, die Siedlungen so nahe an das Flugfeld herangebaut werden wie in Salzburg, macht es natürlich schon ein bisschen was aus, ob ein Flugzeug nach Süden startet oder nach Norden, wie es um die Stadt kurvt, wie es landet etc. Aber vielleicht können wir über das ein bisschen diskutieren. In diesem Bürgerbeirat haben wir gemeinsam mit den Freilassingern und den Einringern und den Bürgern aus Saaldorf-Surheim, die alle in diesem Bürgerbeirat auch mit waren, teilgenommen haben und die vor, glaube ich, 6 Wochen, 8 Wochen ist es her, ausgeschieden sind. Wir haben uns geeinigt, eine konsensuale Vorgehensweise einzuschlagen. Das heißt, nur Aktivitäten, die von allen getragen werden können, beziehungsweise die von niemandem einen Widerspruch erfahren, können umgesetzt werden. Und als Basis für unsere Entscheidungen haben wir gesagt, wir wollen versuchen, alles was Lärm, Verkehr ist, ein bisschen zu objektivieren. Wir wollen herausfinden, wie laut ist eigentlich so ein Flugzeug über einer bestimmten Gegend in der Stadt. Und wir wollen auch wissen, wie viele Leute wohnen unter dieser Flugroute, um vergleichen zu können. Wenn ein Flugzeug über Eigenpasch, Anif und die Moosstraßen hereinfliegt, sind wie viele Menschen betroffen, mit welcher Lautstärke an den verschiedenen Orten. Und wie schaut das aus, wenn eins aus Norden kommt, wie schaut ein Staat nach Nordosten, nach Nordwesten etc. Das heißt, wir haben Datenmaterial gesammelt und Messmethoden entwickelt, die uns heute ganz genau sagen können, wie laut ein Flugzeug und wie hoch ein Flugzeug über irgendeinen Punkt der Stadt Salzburg ist. Und diese Flugspuren haben wir auch relativ zeitnah im Internet zur Verfügung. Das heißt, 24 Stunden nach einem Flug ist er im Internet und ist über diese Adresse, über die Homepage des BBFS, der ganz einfach bbfs.at oder bbfs.de heißt, einsehbar. Das heißt, jedermann kann da hineingehen und nachschauen, gestern zwischen 12 und 1 abgeflogen, wie hoch war das, in welche Richtung etc. Also wenn das interessiert, man kann Flüge relativ gut nachvollziehen. Also auch wenn einer kreist über der Stadt, könnte man sich das dann da anschauen, ne? Sieht die Flugspur und kann auch identifizieren, wer das war. Ja, das sind die Ergebnisse, die wir bis jetzt in diesem BBFS hatten. Wir haben noch keine Ergebnisse, die jetzt wirklich eine Belastungsverminderung für die Anrainer bedeuten würden. Bis jetzt haben wir nur Grundlagen geschaffen, um halbwegs objektiv einschätzen zu können, was Veränderungen bewirken würden. Nachdem die Eigentümervertreter bis jetzt keinerlei Einschränkungen des Flughafenbetriebs jetzt in Richtung Randzeiten oder Wochenende durchführen wollten, und da sind die wirtschaftlichen Gründe wie immer im Vordergrund, von Arbeitsplätzen haben wir da noch gar nicht gesprochen, weil jeder Flug, der ausfällt, hat ja Nachwirkungen, die gehen ja bis zu der Verkäuferin im Spar am Flughafen, die müssen wir wahrscheinlich auch entlassen. Also, es ist sehr schwierig. Abschließend, bevor ich mich einer Diskussion sehr gerne stelle und auf Fragen eingehe, habe ich noch ein Chart gefunden, das vielleicht sehr, sehr gut unterstreicht, was so ein Flugzeug wirklich von sich gibt. Außer Lärm, ungefähr die Abgase und Schadstoffe eines Golfs, den man 15 Jahre lang durchschnittlich fährt, nur bei einem Start. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Okay, das war's soweit. Also, wenn es Fragen gibt, bitte.
Termitinitus.org